Einmal ganz kurzen Rückblick. Das, wo ja die Opferung stattfinden sollte von Isaak, war ja auf dem Berg Moria. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Denn das Moria, der Berg Moria, ist nämlich das heutige Israel. Also das heißt, sprich also auch der, also Golgatha tatsächlich. Also dann kann man mal sehen, wie Gott arbeitet, ne? in dieser Dimension, die für uns eigentlich, ja, und wenn wir versuchen, nur ansatzweise das zu verstehen, kriegen wir Kopfschmerzen. Also ich viel mehr. Also Heiligland. Ne? Aber ist schon heftig. Tolle Sache. Ja, man muss das sich auch mal vergegenwärtigen, was tatsächlich, was Abraham ja wirklich abgerungen wurde. Ja? Abraham ist ja der Vater des Glaubens und nicht der Gesetzmäßigkeit. Abraham ist ja vor dem Gesetz geboren. Also war ja vor dem Gesetz. Das Gesetz kam ja erst gute ein paar Jahre später. Ich glaube so 500, ein paar kleine Jahre später. Was für uns sehr wichtig ist, denn wir stehen, wenn man das so sieht, nämlich in dem Bereich des Glaubens und nicht des Gesetzes. Und der Glaube an Jesus Christus errettet uns und nicht, weil wir Dinge tun, wie Schlachtungen und so weiter, das errettet uns. Das ist eine ganz wichtige Sache, deswegen ist auch für uns auch Isaak so wichtig, weil ja Isaak ein Kind des Glaubens ist. Natürlich haben die beiden Sex gehabt, sind ja nicht gekommen. Der Einzige, der keinen Sex hatte bei der Geburt, war Gott mit Maria. Wenn man einfach so sagt. Aber es sind beides Wunder. Einmal Asbach, uralte Menschen, die haben ja beide einen Herzinfarkt gekriegt, ne, bei der Liebe. Und ich sage ja mal so, mal ganz platt. Und dann kommt Gott wirklich von oben mit dem Heiligen Geist bei Maria. Da war Josef nicht dran beteiligt. Ne? Sondern, also das waren zwei Wunder. Und das war echt optimal, toll. Einmal Kind der Verheißung, gezeugt durch einen Menschen, weil dadurch durch die Linie dann auf Jesus zurück. Aber Jesus ist nämlich nicht gezeugt von Josef, sondern gezeugt worden durch den Heiligen Geist. Und die Ankündigung, die da ja bei Abraham war, war wiederum andersrum, da Gott das zu ihm gesagt hat, du wirst gesegnet werden in allen Nationen. Und bei Maria war nicht Gott selber, sondern der Erzengel Gabriel. Also auch eine hochinteressante Geschichte. Aber da würde jetzt, ja, weil der Peter mir viel Zeit geraubt hat, muss ich jetzt also ein bisschen einkürzen. Okay, Spaß beiseite. Und letztendlich endet dieses alles auf Golgatha, wo Gott seine Hand nicht zurückzog, sondern das durchzog, was er bei Abraham verhindert hat. Warum eigentlich? Um Menschen wie dich und mich den Weg frei zu machen, die wir ja von außen kommen. Wir gehören ja nicht zum jüdischen Volk, sondern die wir von außen kommen, Kinder des Glaubens, auf Gott, zu Gott zurückzukommen. Also eine ganz tolle Sache. Und jetzt könnte man sagen, gut, ich glaube jetzt an Jesus und gut ist. Und da habe ich mir gedacht, bin da so ein bisschen penetrant drin. Dieses Abendmahl, was wir feiern, ist ja mein, ich könnte das jeden Sonntag feiern. Früher hat man das ja jeden Sonntag hier gefeiert. Das war für mich das Tollste, was es gab. Oder? So die Alten wissen das noch. So um Viertel nach neun haben wir uns getroffen und haben Abendmahl zusammen gefeiert. Das war für mich immer toll, weil das für mich, da kommt heute noch Gott mir sehr, sehr nahe. Jesus ist mir sehr, sehr nahe. Und da stecken drei Verheißungen für mich drin im Abendmahl. Für mich und für euch. Drei Verheißungen. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Einmal, was Jesus für mich getan hat. Er hat mich herausgeliebt, herausgesaugt aus dieser sündhaftigen, aus meinem sündhaftiges Leben. Ich komme ja gar nicht, ich habe ja Bibelstellen dafür. Ist ja nicht so, dass ich das nicht habe. Sondern herausgesaugt förmlich, herausgeliebt aus der Sünde, aus meiner Verlorenheit. Hineingelebt in meine Gegenwart, liebt er mich immer noch. Er ist hier, gegenwärtig, heute Morgen. Nicht nur im Brot, sondern er ist in mir durch seinen Heiligen Geist. Hammer! Und jetzt kommt ein anderer und er gibt mir eine Zukunft. Eine Zukunft, die kaum zu beschreiben ist. Wo Johannes bald auseinanderbricht vor Freude, vor Jubel. Offenbarung 21. Tut dies so oft ihr zusammenkommt, zu meinem Gedächtnis, was habe ich euch getan? So oft ihr zusammenkommt, denkt an mich, ich bin euch immer noch gegenwärtig. bis ich wiederkomme. Bis ich wiederkomme. Jesus kommt wieder. Das ist so unsere Verheißung, die wir haben. Und und das ist so meine Identität in Jesus. Du hast eine Identität in Jesus. Das Abendmahl ist deine Identität in Jesus. Das ist, als ich mich so ein bisschen befasst habe, da ist mir echt mal, ist mir schwindelig geworden. Heiligblechler, habe ich mir gedacht. Meine Identität in Jesus liegt auch in diesem Abendmahl begründet. All das, was Jesus getan hat auf dieser Erde, hat etwas mit dir zu tun. Merkt ihr diese riesige Dimension, die dahinter steckt? Abraham, kleine Dimension, in dir werden gesegnet werden alle Nationen der Welt. Und bei Jesus kommt dies zum Abschluss und dann explodiert das förmlich nach außen, wie Sand am Meer. Man zählt heute, glaube ich, 1,3 ein paar kleine Milliarden an Christen, glaube ich. Und wenn wir bedenken, wie viele Christen es schon vorher gab, ist unzählbare Schar. Eine unzählbare Schar kommen durch zwei Gehorsamschritte in die ewige Errettung rein. Einmal durch Abraham und Isaak, weil er sein Messer, diesen Glaubensschritt gewagt hat, seinen Sohn zu opfern. Gott wird ersehen, das Opfer. Und dann durch Jesus Christus, der auf Golgatha am Kreuz für mich stirbt und mich in einer Stellung gestellt hat, die unbeschreiblich ist. Und die möchte ich euch gleich mal so ein bisschen vorlesen. Und es geht mir heute darum, dass du deine Identität erkennst. Wenn du nächstes Mal das Brot nimmst und den Kelch trinkst, dass du weißt, so heftig bin ich geliebt. Und da bin ich heute. Viele Christen laufen heute rum als Duppenhäuser und wollen sich ja nicht irgendwo zeigen. Und tatsächlich ist es so, dass du ein Kind Gottes bist. Ein Kind Gottes, der eigentlich keine Angst zu haben braucht. Von nichts, weil Jesus die Angst und die Welt, diese Welt überwunden hat. Gut, es ist viel geredet, aber ich versuche jetzt, in die paar Minuten, die mir noch bleiben, ein bisschen zu erklären, wie können wir Angst ablegen? Wie können wir unser Status, den wir haben, unser Status quo, was wir leben, wie können wir das wirklich auch leben in einer Welt, die vor die Hunde geht? Das ist einfach so. Das ist biblische Aussage. Aber wie kann ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen? Wie kann ich heute noch Schlaglichter setzen, dass noch mehr Menschen zu Jesus Christus finden? Das ist das ewige Zeugnis, bis der Herr wiederkommt. Das soll nicht verborgen sein. Das ist unsere Botschaft an dieser Welt. Die Welt hat eine Zukunft. Diese alte Welt wird vergehen, das ist biblisch. Aber es gibt eine neue Welt, die Gott für uns jetzt schon bereitet hat. Darum geht es. Das ist meine Identität, das ist deine Identität. Du lebst ja schon gar nicht mehr hier. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage. Denn du hast deine Zukunft jetzt schon geankert oben im Himmel. Deine Seele ist jetzt schon im Himmel. Heftig. Warum? Weil Gott dich aus der Ewigkeit schon betrachtet. Warum? Weil er zeitlos ist. Das ist ein Geheimnis. Finde ich toll. Aber lass mal biblisch mal. Kann ich so bleiben, wie ich bin? Es gibt diese Margarine. Aber darum geht es mir nicht. Ich hatte am Freitag ein Gespräch gehabt mit einem Bruder von mir und wir kamen darauf zu sprechen. Es geht um eine neue Identität, die Christus dir geschaffen hat. Und diese Identität heißt es anzunehmen und das Alte, was mich behindert, abzulegen, diese komplette Identität neu anzuziehen. Der Heilige Geist wohnt in mir. Und der Heilige Geist sagt mir, was gut und was falsch ist. Außer ich bin total taub oder ich will auf ihn nicht hören. Und jetzt geht es ja. Und der Heilige Geist gibt dir deine Identität. Eigentlich diese von Gott gedachte Identität für dich. Das heißt nicht, dass er dich komplett vernichten will, sondern tatsächlich deine Persönlichkeit nehmen möchte und das wirklich zur Veränderung bringen möchte, das, wofür er dich geschaffen hat. Nicht, dass du immer nur in einer Ecke sitzt und wartet, dass alles vorbeigeht, sondern tatsächlich, dass du aktiv wirst, in sein Reich mit einzusteigen. Und das fordert Jesus uns auf. So wie er Abraham herausgefordert hat, seinen Sohn zu opfern, fordert er auch von uns Opfer. Und da möchte ich euch eine Stelle aus Lukas 9 vorlesen. Aus Lukas 9. Da sagt der Jesus nämlich selber, Lukas 9, Vers 23. Er sprach zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, also nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Und jetzt wieder die Frage an uns, wirklich, möchte ich diese Identität, die mir Jesus gibt, auch annehmen? Das heißt nicht nur, dass ich mich sonntags morgens schön hier irgendwo einreihe in der Gemeinde, sondern tatsächlich das annehmen, diese Nachfolge wirklich anzunehmen. Zu sagen, hier bin ich, Herr, sende mich, wo du mich hinhaben möchtest, auf meine Arbeitsstelle, in meine Familie hinein, in meinen Sportverein hinein. Das ist Nachfolge. Das ist auch ein Teil meiner neuen Identität, die er mir gibt in Matthäus 28, 18 bis 20. Gehe hin, mache zu Jünger alle Nationen, lehret sie, was ich euch geboten habe, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Veränderung des Zeitalters. Was steckt da drin? Eine Verheißung. Eine Verheißung. Setze ich mich, Andreas Pavlik, in Bewegung, erbe ich eine Verheißung. Ich weiß nicht, wenn du sitzen bleibst oder diese Identität nicht annehmen möchtest, ob du Erbe dieser Verheißung bist. Das weiß ich nicht. Aber es steckt eine Gefahr drin, weil Jesus das unwahrscheinlich deutlich macht. Mache dich auf den Weg, werde Licht. Das ist nicht von mir irgendwo herausgefiltert, sondern tatsächlich steht so da. Aber lass mal weiter gucken. Eine neue Identität in Jesus ist eine Herausforderung, die auch selbst Paulus erlebt hat. Paulus schreibt so viel davon. Und ganz besonders schreibt er viel davon an die Römer. An die Römer. Und dann lese ich euch mal kurz vor, Römer Kapitel 8, Vers 9. Mal gucken, dass ich mich nicht verrutsche. Eigentlich ist alles meine Lieblingsstellen darin, ne? 8, Vers 9. Hier geht es um meine Identität. Dieser Textabschnitt handelt darum, dass meine Gotteskindschaft geprägt sein soll durch meinen Wandel im Geist. Das heißt, wenn du zum Glauben kommst, das erkläre ich euch, aber bekommen wir einen neuen Geist. Und wir sollen im Geist wandeln und nicht mehr im Fleisch wandeln. So, und darauf gibt Paulus jetzt mal einen Kommentar ab, was ich eigentlich sehr gut finde. Da sagt er im Kapitel 8, ab Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Also er setzt das voraus. Wer in Christus ist, der kann nicht mehr fleischlich sein, sondern ihr seid im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Ich darf so bleiben, wie ich bin, das stimmt nicht. Der Geist Gottes, und das weißt du, das merkst du auch, wenn was verkehrt läuft, du weißt, wo was nicht stimmt in deinem Glaubensleben. Und der Geist Gottes macht dich darauf aufmerksam. Hey, ändere das. Sei versöhnlicher. Schau mal ein bisschen weiter. Schauen wir mal 1. Korinther 15, Vers 50. Ich nehme euch mal ein bisschen mit. Kaffee könnt ihr gleich trinken. Eine Stunde ungefähr. Nein, natürlich nicht. Auch da, total toll. Das ist so, was bei uns auch so in letzter Zeit so viel darüber gesprochen wird. Jesus kommt wieder, holt die Seinen zu sich. Da geht Paulus einmal ganz kurz drauf ein. Aber wichtig sind mir zwei andere Verse da drin. Da sagt Paulus im Korintherbrief, Kapitel 5, 1. Korinther 15, 50, dies aber sage ich euch, Brüder oder Schwestern, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht. Sie muss umgewandelt werden in die Unvergänglichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Der Mann lebte auch in einer Erwartung. Ne? Der Mann lebte genauso vor 2000 Jahren, genauso in einer Erwartung, wie wir heute leben, in einer Erwartung leben. Und Jesus ist nicht zu seiner Zeit gekommen. Ja? Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einen Augenblick. Bei der letzten Posaune, den Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden und unvergänglich sein. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieser vergängliche Leib muss unvergänglich anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Eine Sprache. Okay, damit ist gemeint, wir werden verwandelt werden. Wir werden aber nur verwandelt werden. Und ich glaube tatsächlich schon, dass unsere Verwandlung jetzt schon anfängt. Dass unsere Verwandlung jetzt schon anfängt. Warum? Weil wir den Geist Gottes in uns wohnen haben. Wenn wir unsere Augen zuknipsen werden oder der Herr Jesus wirklich wiederkommen wird, dann werde ich mal zu meiner vollen Veränderung dastehen. Damit auch der Leib Christi erstmal zu seiner vollen Veränderung unter sein Haupt steht. Das ist gewaltig. Merkt ihr das, wo wir daran beteiligt sind? Das ist nicht nur Pille-Palle. Ach ja. Sondern da geht es wirklich um sehr, sehr viel. Da geht es um einiges. Hier geht es um dich und um mich, um die Gesamtgemeinde. Das ist eine ganz wichtige Sache. Selbst die Menschen damals haben gewartet, Herr, komm wieder. Und die haben darum gebetet und die lebten in der Naherwartung. Und damals war die Geschichte damals richtig miserabel gewesen. Richtig miserabel. Die wurden geteert und gefedert. Und noch so einiges andere. Wie uns geht es hier. Ja, wir leben ja auf eine Seifenblase. Nee, auf eine feste Blase. Seifenblase platzt ja. Ja, wir leben auf einer Insel der Seligen. Und die Menschen damals schon lebten in einer Anfechtung, in einem Krieg durch die römische Besatzungsmacht damals, die massiv war. Und lebten damals schon in dieser Naherwartung. Und Jesus ist bis heute noch nicht gekommen. Aber hier sagt Paulus etwas. Macht weiter, geht weiter, bis dass ich wiederkomme. Also bis der Herr wiederkommt. Das sagt er zwei Kapitel ein Stückchen weiter. Dann sagt er, wenn man so viel lesen muss, wenn aber dieses Vergängliche unvergänglich anzieht und diesen sterblichen Übermächtigen auszieht, wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich alle Zeit in dem Weg des Herrn, in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Unser Mühen, das, was wir tun werden, auch wenn wir jetzt meinen, haben heute Morgen auch noch darüber gesprochen, ach, das ist ja nicht so besonders, was ich tue. Nein, in Gottes Augen ist es ein riesiges Werk. Es ist vielleicht nur eine Gabe, nur vielleicht nur ein Talent, aber es dient dazu, das Reich Gottes in das, wofür wir hier sind, mit aufzubauen. Das Abendmahl, merkt ihr, hat eine ganz andere Dimension, denn das ist alles gepackt in diesem Abendmahl. Nicht jetzt im Brot und nein, sondern in dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Und uns in eine Stellung versetzt hat, die unbeschreiblich ist. Ich möchte noch einige Verse aus dem Galater lesen. Aus dem Galaterbrief. 2. Galater 2, Vers 20. Ja. Denn ich bin durch Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Wir leben nur aus der Gnade und nicht aus dem des Tun und des Gesetzes. Wir leben nur allein aus Gnade. Dann Galater 5, Vers 22. Und jetzt werde ich nur ein bisschen machen, und dann höre ich auch auf. Vielleicht nächstes Mal mehr. Galater 5, Vers 22. Das ist so das, was so ein Stückchen aus uns herauskommen soll, wenn wir wirklich im Geiste wandeln. Und das ist so ein Spiegel, was wir uns morgens vielleicht mal vorhalten sollen, was ich dir gerne mitgeben möchte. Wirklich, hab Mut, das mal jetzt auf dich wirken zu lassen, diesen letzten Vers, oder das letzte, was ich jetzt lese, das auf dich wirken zu lassen und wirklich zu sagen, Mensch, Andreas, Frank, Andreas, Winnie, Judith, ach, alle hier, woran muss ich arbeiten? Wirklich, und Gott sagt, und du weißt das auch, du weißt das. Bei mir ist da manchmal mein Jähzorn. Und Gott sagt, hey, dann arbeite daran. Wie? Wie soll ich anders arbeiten? Lass mich arbeiten mit dir zusammen. Ich glaube, wenn du anfängst, bereit bist zu sagen, ich will dich verstehen, ich will meine Identität voll leben, dann setzt sich Jesus richtig in Bewegung, glaube ich. Und dann ändert er dich. Und ich lese euch jetzt vor. Und dann sage ich schon mal Amen vor. Weiß niemand, was da steht? Galater 5, Vers 22. Die Menge nickt gerade. Du nicht. Haha. Ist auch nicht schlimm. Man muss nicht alles wissen. Da hat mal jemand zu mir gesagt, und das ist so bei mir, wenn du einen Satz verstanden hast und den in dein Leben umsetzt, hast du viel gewonnen. Wir müssen nicht das ganze Wort auswendig kennen, sondern tatsächlich, was wir sollen lieben, das ist das, worauf es ankommt. Alles andere wird uns gegeben werden. Das soll nicht heißen, nicht lesen in der Bibel. Nein, 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 nein. Nein, nein, das geht hier nicht. Ja, also Bibel, beten. Wie heißt das Lied nochmal, Maggie? Bete und lese die Bibel und bete jeden Tag. Ne? Wer kennt sich? Ja, okay. Ich lese es vor. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, lacht mal wieder, Friede, Langmut, Freundlichkeit, lächelt euch mal zu, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, lasst den Hammer drinne, Enthaltsamkeit, oh, gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet, die aber dem Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Ja, wir haben, als wir Ja gesagt haben zu Jesus, auch Ja gesagt haben, gesagt zu einer Lebensidentitätänderung. Das ist so. Nun geben wir doch auch ab und halten wir doch nicht an Dinge fest, die uns so behindern, Jesus nachzufolgen. Ja. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns den Geist folgen. Lasst uns nicht in eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern oder einander beneiden. Richtig. Ich lese dann nochmal vor. Ich mache auch nicht alles. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue und Sanftmut, Enthaltsamkeit. So, und danach lasst uns trachten. Und wenn das wirklich zum Tragen kommt, hey, ist das nicht toll? Merkt ihr diese Auswirkung des Abendmahl? Abendmahl bedeutet, wenn ich das Kelch trinke und das Brot zu mir nehme, und dann sage ich Ja zu meiner neuen Identität. Und Ja zu meiner neuen Identität in Jesus Christus. Das möchte ich euch einfach mal so mitgeben, auch wenn es so ein bisschen lustig war, aber vollkommen ernst gemeint. Amen.